Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Heute mit einem Thema, das leider immer aktueller wird und bei dem viele in der Wissenschaft nicht so richtig wissen, an wen sie sich wenden sollen. Was tun, wenn nach einem Interview, einem Post oder einer Publikation plötzlich Widerstand kommt, wenn man zur Zielscheibe wird, wenn statt Diskussion Drohungen kommen per E-Mail, auf Social Media oder sogar persönlich? Genau dafür gibt es seit 2023 eine bundesweite Anlaufstelle namens SciComm Support. Eine Initiative, die emotionale Ersthilfe, strategische Beratung und konkrete Unterstützung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bietet. Wie das in der Praxis aussieht und abläuft, darüber spreche ich heute mit meinen zwei Gästen, die ich sehr herzlich begrüße, Theresa Völker und Matthias Fejes. Hallo Frau Völker, hallo Herr Fejes.
Hallo.
Hallo.
Frau Völker, Sie sind Postdoc am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und der FU. Sie forschen zu Protest, Parteien und Kommunikation der radikalen Rechten und Sie haben auch selbst erlebt, wie man plötzlich als Forscherin Anfeindungen ausgesetzt wird. Frau Völker, erzählen Sie doch zunächst einmal, was war da bei Ihnen los? Was war der Auslöser?
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Also, wie Sie gesagt haben, forsche ich zu Themen, die natürlich aktuell auch polarisieren. Und mein Anliegen war es immer, die Ergebnisse meiner Forschung auch zu kommunizieren. Sei es mit interessierten Zielgruppen oder mit der interessierten Öffentlichkeit. Und da habe ich sozusagen verschiedene Formate genutzt. Also natürlich auch die sozialen Medien, aber auch Zeitungen, Radio und eben Fernsehen. Und da kam es vermehrt zu Anfeindungen. Am Anfang vor allem über E-Mails, Hassnachrichten, wo zum einen natürlich meine wissenschaftliche Expertise in Frage gestellt wurde, aber zunehmend eben auch Bedrohungen geäußert wurden, wenn die extreme Rechte, beispielsweise, wenn die extreme Rechte in die Regierung kommt, dass Menschen wie ich nicht mehr im Land leben werden oder Einschüchterungsversuche. Und diese Nachrichten, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung gewesen, aber ich wusste aus meinem nahen Forschungsumfeld, dass es dann kein Einzelfall ist, dass es sehr häufig vorkommt. Und so kam dann auch der Kontakt mit SciComm Support zustande, dass wir dann intern an meinem Institut, wo ich arbeite, einen Workshop organisiert haben. Und leider gab es dann einen Vorfall 2 Wochen später tatsächlich, wo dieser Workshop sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr notwendig war, weil ich dann nach einem Fernsehauftritt in einer Doku zu Protest eben wieder vermehrt Hassmails bekommen habe und dann eben auch persönlich jemand vor Ort an meinen Arbeitsplatz gekommen ist und den ganzen Tag vor meinem Büro gewartet hat. Ich habe jetzt die, sag mal, Luxussituation im Vergleich zu den meisten Unis in Deutschland, dass bei uns einen Empfang gibt. Das heißt, der Mann wurde nicht so einfach zu mir weitergelassen und es war ja auch vorab klar, dass ich sozusagen Hass-E-Mails bekommen hatte, die ich tatsächlich einfach ignoriert habe. Leider auch gelöscht, das würde ich in Zukunft nicht mehr machen. Und dann, genau, hat sich dieser Mann eben, wie mir gesagt wurde, psychisch sehr auffällig verhalten und wurde dementsprechend nicht zu mir durchgelassen und hat dann den ganzen Tag aber vor meinem Arbeitsort gewartet, bis ihm sozusagen gedroht wurde, dass die Polizei gerufen werden wird und er dann nach 6 Stunden circa dann wieder weggefahren ist. Er kam nicht extra aus einer anderen Stadt mit dem Auto angefahren. Und daraufhin kam es dann auch zur Anzeige von meinem Arbeitgeber. Und in diesem Prozess, wo ich zum Glück nicht vor Ort im Büro war selbst, weil ich auf einer Konferenz war, war eben SciComm Support sehr zentral, weil ich, als ich leider erst zeitversetzt nach einigen Stunden angerufen wurde, ob ich im Büro sei, weil eine gewisse Gefährdung von mir davon ausgegangen wird, dass dieser Mann sozusagen mir gefährlich werden könnte, wenn ich das Büro verlasse, habe ich dann nicht nur meinen direkten Vorgesetzten, mein Team kontaktiert und unsere Kommunikationsabteilung und die Geschäftsführung, sondern eben auch weil wir den Workshop vorher hatten, ein paar Wochen vorher, SciComm Support dazugezogen. Und die haben dann nicht nur mich beraten als individuellen Fall und wie ich damit umgehen kann, sondern eben auch unsere Kommunikationsabteilung, die Geschäftsführung, wie die nächsten Schritte sind. Also im Laufe des Tages, wie man agiert, wann man die Polizei hinzuziehen kann, ob man, wie gesagt, eine Anzeige macht oder nicht. Genau, und das war der konkrete sozusagen Vorfall. Und dann hat es dazu geführt noch, dass es in den nächsten Wochen danach eben eine Kommunikation gab, wie ich mich zu verhalten habe, dass ich erstmal ein Stück weit von Interviews abgesehen habe und einfach ein bisschen die Sicherheitsvorkehrungen sich erhöht haben. Also ich bin begleitet zum Büro gekommen. Es gab dann nochmal einen Vorfall, wo mein Büro gefilmt wurde. Aber das hat sich dann zum Glück auch wieder beruhigt. Und nach ein paar Wochen habe ich dann auch wieder angefangen, mich wieder in der öffentlichen Debatte zu beteiligen. Und seitdem gab es auch nicht mehr einen vergleichbaren Vorfall.
Ich würde gerne ein bisschen näher auf die Form der Unterstützung von CYCOM kommen, aber erstmal noch einen Schritt zurück, Frau Völker. Was macht das mit einem, wenn man wegen seiner Wissenschaft, wegen seiner Forschung und auch dem bewusst auch kommunizieren dieser Forschung so angegangen wird? Eine Reaktion wäre ja auch zu sagen, lasst mich in Ruhe, ich ziehe mich zurück.
Ja, also ich würde sagen, was bei mir zentral war, dass ich nie naiv kommuniziert habe. Also ich war mir, und das liegt natürlich auch an meinem Forschungsumfeld, ich war mir bewusst, was die Gefahren sind. Ironischerweise setze ich meine Forschung genau mit der Normalisierung der extremen Rechten auseinander. Das heißt, ich wusste beispielsweise, als es hieß, die Person sei nur psychisch auffällig und sei jetzt kein klassischer Neonazi mit Springerstiefel und Schlagstock, dass es nicht unbedingt heißt, dass die Gefährdungslage dadurch geringer ist. Und es macht dann natürlich Angst. Und wie ich auch beschrieben habe, hat es auch dazu geführt, dass ich in ersten Schritten gesagt habe, okay, ich möchte jetzt vorsichtig sein, ich möchte mein privates Umfeld schützen. Aber, und ich glaube, das ist individuell und persönlich total unterschiedlich und größtes Verständnis für alle, die dann sagen, sie haben keine Lust mehr zu kommunizieren. Aber ich glaube, es ist halt eben wichtig, wenn man es kann, wenn man dazu in der Lage ist, wenn man sich sicher genug fühlt, seine Forschung zu kommunizieren. Und dafür finde ich sozusagen die Ergebnisse, die ich rausfinde, das Wissen sollte halt eben auch verbreitet werden. Und da möchte ich mich nicht einschüchtern lassen. Aber ich glaube, da war es eben so zentral, dass es so eine Anlaufstelle wie SciComm Support gab, die mir, wo ich einfach weiß, das Problem wird ernst genommen. Und ich kann mich daran wenden und sie auch bei konkreten Fällen fragen. Und ich kann ja mal zum Beispiel ein einfaches Beispiel geben, was für mich einen großen Unterschied gemacht hat, für mich persönlich, warum ich auch entschlossen habe, weiter zu kommunizieren, ist, dass meine Adresse gesperrt war. Das heißt, wenn man zu solchen Themen forscht, kann man seine Adresse sperren lassen. Das ist dann nicht mehr so einfach für jemanden, herauszufinden, wo man wohnt privat. Und dadurch konnte ich halt einfacher sagen, okay, es ist ganz klar, dass mein privates Umfeld davon nicht betroffen ist, dass mich zu Hause an meinem ja, wo ich wohne, hier niemand aufsuchen kann. Ich glaube, das sind so kleine Schritte, die einen Unterschied machen. Und das Zweite, was glaube ich auch sehr zentral ist, und das ist bei mir in dem Forschungsfeld schon sehr ausgeprägt, aber es gibt ja die unterschiedlichsten Bereiche, von denen wir bestimmt heute auch noch hören werden, wo es zur Wissenschaftsfeindlichkeit kommt. Aber in der Forschung zu, ja, zu Extremismus ist es, wie gesagt, leider kein Einzelfall und sehr verbreitet und dementsprechend ist da auch eine Sensibilität. Und deswegen habe ich eine große Solidarität von meinem gedreckten Kollegium erfahren, aber eben auch vom auf der Konferenz, wo ich damals beispielsweise war, von vielen, die auch in dem Feld forschen. Und ich glaube, das hat mich vor allem motiviert zu sehen, da sind andere, die das für wichtig erachten, wie ich kommuniziere, dass ich kommuniziere und die mich auch unterstützen, wenn was passiert.
Dann würde ich sagen, dann nehmen wir an der Stelle mal Matthias Fejes dazu, Pressesprecher der TU Dresden und Vorstand des Bundesverbands Hochschulkommunikation, zuständig für die Qualität in der Wissenschaftskommunikation. Er ist einer der Mitgründer von CYCOM Support und im Vorstand für die Koordination zuständig. Herr Fejes, wie entstand die Idee überhaupt zu einer solchen Hotline, zu einem solchen Supportsystem?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Vielleicht noch zwei Sätze vorab. Es ist erstmal sehr gut und ermutigend zu hören, was Frau Völker jetzt gerade ausgeführt hat und dass sie auch die Bedeutung von CYCOM Support eben für ihre Wissenschaftskommunikation und als Unterstützung so betont hat. Denn das ist tatsächlich auch eins unserer ganz wesentlichen Ziele, nämlich zu verhindern, dass sich Forscherinnen und Forscher wie Frau Völker aus dem öffentlichen Diskurs, aus der öffentlichen Debatte zurückziehen. Denn wir brauchen unbedingt diese Stimmen und diese Ergebnisse aus der Forschung, um einfach gute Entscheidungen zu treffen in unserem demokratischen Gemeinwesen. Ja, wie kam es zu CYCOM Support? Wir haben jetzt übrigens quasi auf dem Tag genau Jubiläum, vor genau fast genau 2 Jahren sind wir tatsächlich mit dem Angebot an den Start gegangen. Und die Entstehung liegt noch ein paar Jahre zurück. Ganz konkret ist es eines der Diskussionsergebnisse im Rahmen des Factory-Viscom-Prozesses gewesen, der damals vom BMBF unter anderem initiiert wurde und in einer der Arbeitsgruppen zum Thema Reputation und Anerkennung ist damals die Idee entstanden, dass es eigentlich auch ein Ausdruck von Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Forscherinnen und Forschern ist, wenn man Unterstützungseinrichtungen bietet für den Fall, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angegriffen werden im Zuge von Wissenschaftskommunikation. Das Ganze sicherlich auch noch vor dem Hintergrund der Erlebnisse in der Corona-Pandemie. Wir erinnern uns sicherlich alle noch an die Kampagne, die Lockdown-Macher, wo drei Wissenschaftler mehr oder weniger an den öffentlichen medialen Pranger gestellt wurden. Und auch die Ereignisse rund um die Anfeindung von Christian Drosten. Also vor diesem Hintergrund ist auch die Idee entstanden, dass man so eine Art Helpdesk, hieß das damals, glaube ich, noch, jetzt SciComm Support, also eine zentrale Anlaufstelle schaffen muss, an die sich WissenschaftlerInnen wenden können, entweder präventiv oder auch, wenn es um konkrete Interventionen im Falle einer Hasskampagne oder in konkreten Anfeindungen gibt. Wichtig ist eben, dass dieses Angebot nicht nur für die einzelnen ForscherInnen ist, sondern eben auch für die Wissenschaftskommunikatoren und die wissenschaftlichen Einrichtungen, die Unterstützung benötigen.
Es gibt ja zum einen erstmal die Hotline. Das ist, glaube ich, so der Entry Point, wenn man das so sagen möchte, für viele. Und die ist, glaube ich, die Hotline ziemlich lange gescheitert, oder? Und alles von ehrenamtlichen Kommunikationsprofis, die da sitzen, Sprecherinnen, Sprecher wie Sie, die sich die Zeit aufteilen und jeden Tag abdecken, richtig?
Also wichtig ist, es gibt im Prinzip zwei zentrale Angebote. Das eine sind die Trainings, Workshops und Weiterbildungen. Das hat Frau Völker jetzt auch schon berichtet. Da hatte das WZB damals auch bei uns ein Training gebucht. Und das ist die telefonische Beratung. Also das sind zwei Beratungs- und Unterstützungsangebote, die wir so auf einer Ebene sehen. Und hinzu kommt eben noch unterstützend die Informationsangebote auf unserer Website, also ein laufend aktualisierter Leitfaden mit Tipps und Strategien zum Umgang mit Angriffen gegen WissenschaftlerInnen und WissenschaftskommunikatorInnen.
Ich glaube, die besonders auch im Fokus stehen, aber diese Hotline, wie stelle ich mir das vor?
Genau, also die Hotline ist ganzjährig geschaltet von 7 bis 22 Uhr und wird ehrenamtlich von einem Pool aus sehr erfahrenen, sehr professionellen WissenschaftskommunikatorInnen betreut. Also das sind fast durch die Bank weg Pressesprecher, Kommunikationsleiter an Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen. Also Leute, die wirklich einen großen Erfahrungsschatz haben und so mehr oder weniger mit allen Wassern gewaschen sind. Und wir wechseln uns also wöchentlich in Zweierteams ab, sodass wir das eben auch wirklich absichern können, dass die Hotline auch immer verfügbar ist, wenn jemand anruft. Denn genau in solchen Momenten, wie es Frau Völker beschrieben hat, es gibt eine konkrete Anfeindungssituation, es gibt eine konkrete Bedrohungslage, ist es eben das Wichtigste, dass dann wirklich auch Personen greifbar sind, die in der Situation dann auch direkt unterstützen können.
Und was für Themen dominieren? Was sind die wissenschaftlichen Themen, an denen die Forscherinnen und Forscher arbeiten?
Also ganz am Anfang sind wir davon ausgegangen, dass das Themen vor allem im Bereich Gender, Diversity, Klima, Protestforschung sind, auch im Kontext auf Forschung extrem rechter, rechtspopulistischer Bewegungen. Die sind auch vertreten, diese Forschungsrichtungen, aber tatsächlich zieht sich es durch alle Disziplinen durch. Das kann man jetzt tatsächlich nach den knapp 2 Jahren Beratungszeitraum sagen. Und das Ganze wird auch bestätigt von der DZHW-Studie, die im letzten Jahr erschienen ist, unter dem Titel Anfeindung gegen Forschende, die das im Prinzip auch nachgewiesen hat unter den Befragten. Also es ist die erste repräsentative Studie zum Erleben und der Wahrnehmung von Wissenschaftsfeindlichkeit. Da wurden 2600 ForscherInnen befragt, von denen knapp 45% angegeben haben, schon mal eine Form von Wissenschaftsfeindlichkeit erlebt zu haben. Und das hat sich tatsächlich auch durch alle Disziplinen durchgezogen, also von Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften bis hin zu Lebenswissenschaften waren da im Prinzip alle Fachdisziplinen vertreten. Das ist der Befund.
Frau Völker, wenn wir auf Ihre Erfahrung nochmal zurückschauen, damals am WZB, dieser Workshop, der war unabhängig von Ihrem Fall, der war einfach ohnehin dort, oder war da auch schon ein Zusammenhang mit Ihrer Erfahrung?
Also es war ein Zusammenhang mit meiner Erfahrung und von anderen eben diese E-Mails, die kamen oder Anfeindungen auf Social Media. Da hatten wir in der Forschungsgruppe schon mehr Erfahrung gemacht und auch in anderen Forschungsbereichen. Das heißt, es war sozusagen schon Bottom-up-Initiative. Wir kannten SciComm Support, also es ist mittlerweile, würde ich schon sagen, bei vielen, aber vielleicht immer noch leider zu wenigen bekannt, dass es SciComm Support gab. Und von daher war es sozusagen.
Woher wussten Sie das genau gesagt? Nachgefragt, woher hatten Sie davon erfahren?
Ich arbeite nebenbei noch bei einem Blog-Journal, das nennt sich Elephant in the Lab und es setzt sich mit Themen wie Wissenschaftsfeindlichkeit unter anderem auseinander. Und in dem Zusammenhang hatten wir schon mal SciComm Support interviewt. Von daher hatte ich dann den Vorschlag gemacht, dass wir sie auch ans WZB einladen und da war relativ großes Interesse auch dran. Und das Gute daran war, dass vorab bevor dann mein konkreter Fall kam. Und deswegen glaube ich, sind diese Workshops eben auch so sinnvoll, das nicht erst sozusagen danach dem, was vorgefallen ist, zu tun, sondern auch für diejenigen, die vielleicht noch keine Vorfälle hätten. Nicht um Angst zu schüren, sondern einfach ein Bewusstsein. Und beispielsweise bei mir die Adresssperrung oder auch das Bewusstsein zu sagen, diese E-Mails, die ich bekommen habe, die ich vielleicht nicht ernst genug genommen habe, die nicht zu löschen, weil das alles Beweismaterialien sein können, wenn dann mal was Schlimmeres passiert. Aber auch ein Problembewusstsein, eine Sensibilisierung bei unserem Institut, also am WZB. Ich glaube, dafür war es total wichtig. Und ein Punkt ist mir, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich finde das Projekt total toll. Aber was ja auch klar ist, es ersetzt natürlich nicht die Strukturen an den Unis oder an den einzelnen Instituten. Also wir haben ja gerade gehört, es ist von Ehrenamtlichen oft vor allem getragen. Und ich glaube, das war eben auch einfach das zu sehen als eine Beratung, welche Strukturen man selbst aufbauen kann und was für Anlaufstellen man auch selbst vor Ort schaffen muss. Und dafür war es, glaube ich, ganz wichtig.
Es war spannend, dass Sie gesagt haben, dann haben Sie eine Weile weniger kommuniziert, dann haben Sie wieder mehr kommuniziert und seitdem war es ruhig. Also, es hat sich irgendwie beruhigt oder kommen dann doch immer wieder zwischendurch Anfeindungen, Bedrohungen?
Also ich würde sagen, bei mir, aber das ist wie gesagt eine total persönliche Erfahrung, ist es so, ich bin auf Social Media vielleicht nicht so aktiv, dass ich da so viele Anfeindungen bekommen hätte, was bei mir besonders getriggert hat, was ich weniger gemacht habe, aber auch weil weniger Anfragen dazu kamen, ist Fernsehen. Das war bei mir das Format, sage ich mal, wo am meisten ja, Wissenschaftsfeindlichkeit dadurch ausgelöst wurde. Natürlich auch, darüber sprechen vielleicht auch noch. Ohne Bezug zu meinen Inhalten, einfach die Tatsache, dass ich eine Frau bin und dann abfällige Aussagen über mein Aussehen oder meine Kompetenz, die nicht vorhanden sei. Genau, also deswegen, ich würde schon sagen, es kommt teilweise in Wellen und man kann natürlich nicht verhindern, dass solche Kommentare kommen, die jetzt durch solche Workshops. Aber man ist einfach besser gewappnet, wie man damit umgeht und hat damit einen professionelleren Umgang, würde ich sagen. Und was zum Beispiel für mich auch einen großen Unterschied gemacht hat, ist das juristische Vorgehen. Also zu sagen, man zeigt es an. Man zeigt eine klare Linie und es ist nicht meine persönliche Entscheidung, sondern das macht der Arbeitgeber, weil Wissenschaftskommunikation ist Teil von meiner Arbeit und nicht mein Privatvergnügen.
Herr Fees, sagen Sie doch mal ein paar Zahlen, ein paar Statistiken. Seit 2 Jahren ist SciComm Support am Start. Wie viele Anrufe gab es? Wie viele Teilnehmende an Workshops? Wie oft wird die Seite aufgerufen? Ein paar Zahlen.
Also eins vorweg schicken möchte ich gern, dass es hier ja um eine gesellschaftliche und weltpolitische Entwicklung geht, wenn wir über den stärkeren Druck auf das Wissenschaftssystem sprechen. Und das lässt sich natürlich nicht nur in Zahlen ausdrücken, hin zu den einzelnen Fällen. Das ist eigentlich das Entscheidende und das Wissenschaftssystem von Grund auf zu stärken. Wir erfassen aber natürlich auch Bilanzen, die sind auch regelmäßig aktualisiert auf unserer Webseite abrufbar. Und da kann man eben sehen, dass unsere Webseite zum Beispiel seit Rollout über 43.000 Mal aufgerufen wurde, dass der Leitfaden über 3.400 Mal runtergeladen wurde. Wir haben über 107 Anfragen für Trainings, davon 58 durchgeführt und in der Zeit jetzt auch über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschult, also wirklich eine große Menge an Capacity Building. Wir haben aktuell knapp 100 Beratungsfälle, wobei auch das nochmal zu unterscheiden ist, nach sogenannten Kontaktpunkten. Das ist uns wichtig, weil diese Zahl an sich jetzt erstmal nicht ausdrückt, wie viel tatsächlich an Beratungsleistung, Beratungsaufwand dahinter steht. Wir haben also Fälle von wenigen Kontaktpunkten, also das heißt von wenig Mailverkehr und wenigen Telefonaten bis hin zu über 80 Kontaktpunkten, also das heißt, wo es über 80 Konversationen entweder per E-Mail oder auch eben per Telefon gab. Und daran kann man so ein bisschen abschätzen, wie hoch dann auch tatsächlich der Beratungsaufwand ist, der dann in den einzelnen Fällen auch drin hängt. Zum Geschlechterverhältnis gibt es auch noch eine ganz spannende Statistik, die wir hier erfasst haben. Und da können wir eben sehen, dass wir knapp 2 Drittel der Beratungsfälle sind, also Frauen und 1 Drittel Männer.
Kommen Sie überhaupt hinterher bei dem Bedarf?
Also wie gesagt, dadurch, dass wir uns diese Fälle zu zweit einteilen und auch ein Unterstützernetzwerk noch dahinter haben, ist es schon so, dass wir im Moment diesem Bedarf auch gut gerecht werden können. Und es ist auch nicht immer so, dass natürlich jeder Fall eine akute Dimension hat. Also nicht jeder Fall erfordert eine sofortige Intervention, sondern manchmal ist es auch präventiv oder manchmal ist es auch einfach, dass sich Personen grundlegend informieren wollen. Die wirklich akuten Beratungen, so wie jetzt in dem Fall von Frau Völker, als sie damals angerufen hat, die gibt es natürlich, aber die sind jetzt sozusagen so verteilt, dass wir das noch gut bewältigen können, ja.
Wenn wir uns über die Demografie derjenigen, die die Beratung in Anspruch nehmen müssen, unterhalten, Sind das vor allem jüngere Forschende? Sind das vor allen Dingen, Frau Völker hat es erwähnt, auch ForscherInnen, die bedroht werden, die unter Druck stehen? Vielleicht auch internationale WissenschaftlerInnen?
Also es ist tatsächlich gemischt. Es ist sehr, sehr gleichmäßig verteilt. Ich würd jetzt mich jetzt schwer damit tun, da eine bestimmte Signifikanz rauszuarbeiten. Wir haben sowohl Männer wie Frauen und auch durch alle Altersgruppen hindurch, auch internationale sind dabei. Hatten jetzt erst letztens wieder eine internationale Forscherin, die in Hamburg forscht. Also das ist tatsächlich sehr heterogen verteilt. Was man aber sagen kann als Signifikanz, und das hat Frau Völker ja auch schon angesprochen, dass wenn es zu Anfeindungssituationen kommt, Frauen tatsächlich sehr, sehr oft über Äußerlichkeiten, ja, über ihre Erscheinung und dergleichen versucht wird, da anzufeinden und Angriffsfläche zu finden. Und eben auch immer mit dem Ziel des Silencings, also dass sich Personen aus der Öffentlichkeit, aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen und dann eben auch zum Teil durch eine sehr, sehr persönliche, sehr diffamierende Kritik an den Personen selbst.
Frau Völker, insofern ist wahrscheinlich bei der Unterstützung das eine, die konkrete Strategie wichtig. Sie haben ein paar Beispiele genannt, also lösche E-Mails nicht, bringe Dinge zur Anzeige. Zum anderen aber auch oft wahrscheinlich einfach das Gefühl, nicht allein damit zu stehen, oder?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, das Zentrale, was ich bei Zeitcom Support so hilfreich war, war wirklich einfach eine Telefonnummer zu haben, die dauerhaft erreichbar ist. Und zu wissen, man kann da jemanden anrufen und auch Fälle einzuordnen. Das haben wir beispielsweise auch beim Workshop gelernt. Das ist vielleicht jetzt ein Extremfall, dass jemand wirklich vor Ort persönlich einen aufsucht, aber auch Dinge ernst zu nehmen, wenn man sich selbst ja bedroht fühlt mit der Kommunikation, die man macht, dass man dann auch Zeitcom Support kontaktieren kann. Also nicht das Gefühl zu haben, es muss erst sozusagen was Schlimmes passieren, dass ich das Recht habe, mich daran zu wenden oder nach Hilfe zu fragen. Es kann ja teilweise auch helfen dabei, um einzuschätzen, dass die Bedrohungslage vielleicht nicht so ausgeprägt ist oder zu wissen, was die nächsten Schritte wären. Also ich glaube, das ist der eine Punkt. Und das andere ist auch zu sagen, man macht, wie gesagt, auch solche Workshops für das eigene Arbeitsumfeld. Also ich habe auch mitbekommen, dass es vielen von meinen Kolleginnen, die vielleicht nicht selbst davon betroffen sind, geholfen hat, um auch zu wissen, wie geht man damit um, eine Sensibilität fürs Thema zu haben. Und das war in dem konkreten Fall für mich total hilfreich, weil eben auch in solchen konkreten Fällen eine der zentralen Bedürfnisse sein kann, nichts damit zu tun haben zu wollen mit den konkreten Schritten. Also eine gewisse Distanz zu haben, im Sinne von beispielsweise jetzt die E-Mails, die ich gelöscht hatte. Hatte ja den Grund, ich wollte mich davon distanzieren, ich wollte mich damit nicht auseinandersetzen, aber da auch zu sagen, man kann dann auch der Kollegin, dem Kollegen die Aufgabe geben, könntest du bitte diese E-Mails abspeichern oder könntest du dich bitte mit Person XY in Kontakt setzen? Und das hat ja Cycom Support ebenso gemacht, mit mir zu kommunizieren, aber parallel die Strategie in dem konkreten Fall, in dem ich vielleicht emotional bin oder Angst habe, dann auch mit meinem Arbeitgeber zu besprechen. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Rollen. Also, was kann man individuell machen? Was kann das Arbeitsumfeld machen? Oder was kann die Institution oder die Uni machen? Das sind einfach unterschiedliche Aufgaben.
Herr Fees, Sie haben vorhin die Corona-Pandemie erwähnt. Die ist ja für vieles ein bisschen auch ein Katalysator gewesen, wenn wir uns gesellschaftliche Entwicklungen anschauen. Gibt es, wenn es um Anfeindungen von WissenschaftlerInnen gibt, auch so ein davor und danach? Kann man das überhaupt messen? Oder ist das mehr so ein Gefühl, was wir haben?
Ja, es ist natürlich jetzt schwierig, weil man jetzt sozusagen in der Rückschau nicht dahinter blicken kann. Es gibt zwei Studien, die im Nachgang erschienen sind. Eine hatte ich schon angesprochen, das ist die DZHW-Studie, die 2024 erschienen ist. Und dann gibt es noch von Zeit und DZHW einen Kurzbericht zu einer Studie zum Stand der akademischen Redefreiheit an deutschen Hochschulen. Nochmal zur ersten Studie, zur DZHW-Studie. Das ist also die erste repräsentative Studie, die Wissenschaftsfeindlichkeit auf der Ebene des Erlebens und Wahrnehmens untersucht hat. Und die kommt eben zu sehr deutlichen Ergebnissen. Also das heißt, 45% der Befragten geben eben an, entweder herablassende Äußerungen, das Anzweifeln der Kompetenz, unangemessene Reaktionen, persönliche Diskriminierung und dergleichen erlebt zu haben. Die zweite Studie, die ist auch sehr interessant, die hat unter anderem untersucht, wie Forschende auf Druck reagieren in Bezug auf ihr Forschungsthema. Also ob sie zum Beispiel bestimmte Forschungsthemen oder bestimmte Forschungsmethoden infolge von Druck vermeiden. Und eben auch die kommt zu dem Ergebnis, dass 14% der hier Befragten, wenn sie negative Folgen befürchten, eben ihr Forschungsthema oder ihre Forschungsmethode vermeiden. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass die Personen, also das ist hier nicht untersucht, aber dass die natürlich bestimmte Bilder, bestimmte Ereignisse im Kopf haben, die sie dann damit verbinden. Und das ist eben der Grund, warum es Einrichtungen wie SICOM Support braucht, eben um zu vermeiden und im besten Falle zu verhindern, dass sich Personen aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen, weil sie eben solche Anfeindungen befürchten. Ich habe noch mal ein sehr schönes Zitat mitgebracht von einer Person, die uns geschrieben hat, die selbst jetzt keine Anfeindung erlebt hat, aber die eben sehr schön zum Ausdruck bringt, was es für sie bedeutet, dass es so eine Einrichtung gibt. Und sie schreibt also, ich musste ihre Unterstützung noch nicht in Anspruch nehmen, weil ich noch nicht angegriffen wurde und ich noch keine Vorbereitung brauchte, aber seit es sie gibt, weiß ich, an wen ich mich bei Bedarf wenden kann. Deswegen ziehe ich mich nicht aus der Kommunikation zurück. Und das zeigt eben, wie wichtig es ist, Einrichtungen zu haben, die den Rücken stärken. Das, was Frau Völker auch schon mehrfach angesprochen hat.
Frau Völker, Sie haben vorhin so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht auf Ebene einzelner Institute oder Hochschulen noch ein bisschen Bedarf besteht. Es ist so, dass natürlich nicht jede Hochschule, jedes Forschungsinstitut eine eigene Hotline haben müsste, einen eigenen Helpdesk in der Form. Aber was würden Sie sich vielleicht wünschen? Was sollte jede Einrichtung oder jede größere Einrichtung haben?
Ja, ich würde noch fast einen Schritt zurückgehen. Also auf jeden Fall sind die Einrichtungen und Hochschulen zentral, aber ich denke, wir müssen es größer einfach mitdenken als Thema. Man sieht immer mehr bei Forschungsanträgen, Forschungsgeldern, Wissenschaftskommunikation, Wissenstransfer ist gewollt. Und da braucht es einfach auch ein Bewusstsein, dann die Strukturen zu schaffen, dass sich WissenschaftlerInnen auch sicher fühlen, wenn sie kommunizieren. Das heißt sozusagen, das ist der erste Schritt und konkret heißt finanzielle Mittel dafür auch zu schaffen. Und der zweite Schritt, genau, wo auf jeden Fall Bedarf noch besteht, würde ich sagen, ist das im ersten einfach ein Bewusstsein, Sensibilität für das Thema. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass klar wird, wie viele unterschiedliche Forschungsthemen davon betroffen sind. Weil ja oftmals so ein Bild in der Debatte ist, okay, wenn man sich jetzt zu, wie gesagt, zu Rechtsextremismus aktuell äußert, dann ist ja klar, dass man davon betroffen ist. Bei anderen Themen, wenn man jetzt eine Naturwissenschaftlerin ist, dann sei man davon nicht betroffen, sondern es ist ja, wie gesagt, wie wir gehört haben, durch die Bank weg. Und da dieses Bewusstsein zu haben und dann einfach einen Fahrplan zu haben, Leitlinien, wenn konkrete Fälle sind, an wen wenden wir uns oder wie handeln wir? Wenn wir eine Veranstaltung zu einem gewissen Thema organisieren, beispielsweise bei uns jetzt, wir sagen vorher der Polizei Bescheid. Die Polizei sagt, es ist gut zu wissen, dass man eine Sensibilität dafür hat, okay, in dem Gebiet könnte potenziell was passieren, in den meisten Fällen passiert nichts, aber einfach proaktiv zu handeln. Und nochmal, mir geht es da weder auf individueller Ebene noch auf institutioneller Ebene darum, Angst zu schüren oder davon auszugehen, dass es immer zum Schlimmsten kommt. Aber ich glaube einfach, wenn man vorbereitet ist, hilft es total. Und das heißt nicht, dass die Hochschulen alles selbst machen müssen. Aber ich glaube, diese Debatte überhaupt zu starten, das als eine Aufgabe zu verstehen, wofür natürlich auch Stellen geschaffen werden können. Aber der Schritt vielleicht, bevor man Stellen schafft, einfach eine interne Diskussion zu haben, eine konkrete Handreichung, wenn solche Vorfälle sind, für die Vorgesetzten, wie verhalte ich mich, an wen wende ich mich, also ich glaube, es kommt jetzt ziemlich deutlich raus, diese Anlaufstelle ist wirklich zentral. Und danach ist es natürlich auch wertvoll zu sagen, man verweist auf SICOM Support, aber auch in der Lage zu sein, neben SICOM Support die individuellen WissenschaftlerInnen zu unterstützen. Beispielsweise, wenn es um Büroräume geht, ist es, glaube ich, total zentral. Also es sind manchmal wirklich Details und auch ein fehlendes Wissen, aber sowas wie, dass man online nicht findet, in welchem Büro konkret eine Person sitzt. Sind manchmal so kleine, hilfreiche Details, die es aber eben der einzelnen Person möglich machen, konkret zu arbeiten und sich dabei sicher zu fühlen und nicht deswegen ins Homeoffice zu verschwinden. Und ich glaube, ein Punkt, der auch total wichtig ist, wenn wir über die Zahlen sprechen, wer nutzt SICOM Support, wie groß ist das Bedrohungsszenario? Ich kann aus meinem Umfeld sagen, dass es enorm viele gibt, die gar nicht darüber sprechen, die Wissenschaftsfeindlichkeit erfahren, die sich nicht äußern, die sich tatsächlich zurückziehen und die das vielleicht am Anfang auch gar nicht als ein Thema wahrgenommen haben, wo sie nach Unterstützung fragen können. Ich glaube, dass wir diese Debatte voranzubringen, das als Problem zu benennen und dann auch Unterstützung zu schaffen, ist zentral.
Herr Feges, ist es so, dass an den Universitäten, an den Hochschulen, an denen natürlich SICOM-Mitarbeiter sind, alle Vorkehrungen schon getroffen sind, alle Anlaufstellen? Oder wenn wir jetzt die TU Dresden nehmen als Beispiel, was würden Sie sich dort noch vorstellen können und wünschen? Was würden Sie anderswo zusätzlich zu SICOM Support sich noch wünschen?
Also jetzt für meine Einrichtung, für die TU Dresden, kann ich sagen, dass das bei uns das Capacity Building sehr weit vorangeschritten ist. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass ich eben einer der Mitgründer von SICOM Support bin und dieses Thema eben auch sehr ernst nehme. Ich kann aber auch sagen, dass es von uns, von der Hochschulleitung auch sehr ernst genommen wird. Also dass Fälle, wenn es Fälle gibt, Und die gab es eben auch schon hier in der Vergangenheit, um die ich mich dann auch gekümmert habe, dass diese ernst genommen werden und bis in die Unileitung auch thematisiert werden, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und Unterstützungsstrukturen für Forscher in der Wissenschaftskommunikation sind bei uns tatsächlich auch Teil der Exzellenzstrategie. Ich glaube, dass es an den Hochschulen in den Kommunikationsabteilungen eine sehr große Expertise und Kompetenz gerade für diesen kommunikativen Teil natürlich gibt. Das andere sind eben die Aspekte, die Frau Völker angesprochen hat, die man durch die Schulungen lernt oder die wir uns eben im Rahmen von SciComm Support dann auch mit unseren Partnern wie HeyData erarbeitet haben. Also dieses Thema Melderegistersperre zum Beispiel ist ein Punkt, wo wir immer wieder merken, auch in den Trainings, dass das vielen einfach nicht bekannt ist, aber ein einfaches Instrument, um ForscherInnen, die sich öffentlich exponieren, besser zu schützen. Das ist so ein Aspekt. Der andere sehr große Punkt, der ist bisher noch ein bisschen zu kurz gekommen hier, ist natürlich die juristische Beratung. Also das heißt wirklich professionelle Medienanwälte zu haben, das ist was, was tatsächlich in den Hochschulen einfach auch nicht unbedingt üblich ist, in den Justiziariaten, was man nicht voraussetzen kann. Was ich aber, wenn es um eine schnelle Intervention und juristische Beratung, und ganz oft sind es eben gerade diese juristischen Interventionen, die für die Betroffenen sehr wertvoll und wichtig sind, weil sie oft eben eine erste Entlastung auch bieten, wenn es zu öffentlichen Angriffen und Anfeindungen kommt, dass die eben ganz entscheidend sind. Und da beraten wir eben auch in den Hochschulen, wie wichtig es ist, da eben Expertise aufzubauen, was diese medienrechtliche Kompetenz betrifft. Wir haben eben das Glück im SciComm Support, dass wir da mit einer sehr renommierten Medienrechtskanzlei zusammenarbeiten. Aber das ist tatsächlich was, was man jetzt nicht unbedingt in den Hochschulen auch voraussetzen kann.
Was eben auch zeigt, es kostet auch Geld, weil eine gute juristische Beratung, das kann man ja nicht immer alles pro bono machen. Insofern kann man sich vorstellen, dass da eben die Hochschulen, die Einrichtung auch, Frau Völker, Sie haben es angedeutet, wahrscheinlich Geld in die Hand nehmen müssen, Herr Fees, oder?
Das ist eben auch ein Grund, warum die langfristige Finanzierung des SciComm Supports eben sehr wichtig ist. Ja, der ist aktuell nicht ausfinanziert und einen Teil dieses finanziellen Bedarfs übernehmen aktuell Stiftungen. Aber unser Ziel ist natürlich, in eine langfristige institutionelle Finanzierung zu kommen. Das ist aktuell noch offen und hier besteht noch ein Bedarf, eben unter anderem, um unsere Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, aber eben gerade auch für die medienrechtlichen Angelegenheiten. Das ist richtig, ja.
Herr Fees, wenn wir jetzt gerade über die Zukunft von SciComm Support sprechen, wie kann sich denn das Angebot weiterentwickeln? Was für Wünsche, was für Pläne haben Sie?
Also ein ganz wichtiger Aspekt, den habe ich vorhin schon gestreift, ist natürlich, dass wir dieses Angebot verdauen wollen. Der SciComm Support ist eine Einrichtung, die einfach dauerhaft benötigt wird, weil weil Wissenschaftsfeindlichkeit, weil die Angriffe auf die Demokratie, auf die Wissenschaftsfreiheit nicht einfach verschwinden werden. Wir haben das jetzt im Laufe des Podcasts von Frau Völker gehört. Wir sehen die weltpolitischen Entwicklungen. Katja Becker hat das bei der DFG-Jahresversammlung auch genau unter diesem Thema angesprochen. Das sind Herausforderungen, die werden uns dauerhaft begleiten und deswegen wird auch so eine Einrichtung wie der SciComm Support eben auch dauerhaft benötigt. Und dafür ist ein wesentlicher Aspekt, dass wir eben auch eine dauerfristige, langfristige Finanzierung erreichen können, eine institutionelle Finanzierung, dieses Angebot auch dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Der zweite Aspekt ist, und den haben Sie auch so ein bisschen vorhin schon angesprochen, als Sie nach der Internationalisierung gefragt haben, ist natürlich, dass wir auch unser Netzwerk auch internationaler aufbauen wollen. Also das heißt, wir möchten mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, weil Wissenschaftsfeindlichkeit und Angriffe auf die Forschungsfreiheit nicht nur auf Deutschland beschränkt sind, sondern wir wollen da dieses Angebot im idealen Fall eben wirklich weltweit implementieren. Wir wollen die Erfahrung teilen, wollen uns auch weiterentwickeln mit internationalen Partnern. Und das ist einer der wesentlichen Entwicklungsschritte, an denen wir jetzt dran sind. Und wir haben dazu auch schon ein Netzwerktreffen vor einiger Zeit gehabt, wo der SciComm Support eben, weil bei uns die Angebote schon am professionellsten aufgestellt sind, am weitesten ausentwickelt, eben auch den Auftrag von den Partnern bekommen haben, dieses internationale Netzwerk aufzubauen. Also das ist jetzt auch ein wesentlicher Faktor, an dem wir dran sind.
Wirtschaftlich, wo liegt da die Zukunft, wenn Sie sagen, wir müssen da irgendwie an die Finanzierung, an die Dauerfinanzierung dran? Ich sag mal, gehen Sie an die Rechtsform?
Genau, also wir sind ausgegründet als eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir sind da komplett gemeinnützig, sind also auf Spenden angewiesen, werden eben aktuell, wird ein Teil unseres Finanzierungsbedarfs über verschiedene Stiftungen übernommen, aber wie gesagt, für die dauerhafte Finanzierung ist eben der Bedarf da und da haben wir im Moment noch keine Lösung und da braucht es eben aber unbedingt eine langfristige Option für uns.
Frau Völker, was sagen Sie jungen ForscherInnen, die gerade aktuell zögern, sich noch öffentlich zu äußern? Was ist Ihre Botschaft an die?
Also Ich hoffe, das ist auch vorher klar geworden. Mir geht es oft darum, zu motivieren, aber auch zu sensibilisieren für die Gefahren. Und ich glaube, ein Learning, was ich aus meinem eigenen Fall habe, ist, dass es ganz wichtig ist, wenn man, bevor man die Wissenschaftskommunikation macht, wenn man darauf Lust hat, es gibt ja auch unterschiedliche Gründe, warum man darauf keine Lust hat, dass man sich einfach bewusst ist, was hat es für Folgen. Und das ist nicht nur die Aufgabe von den einzelnen Wissenschaftlerinnen, sondern auch von den Arbeitgebern zu sagen, darauf vorzubereiten, hier kommt beispielsweise eine Medienanfrage rein und dann aber auch zu sensibilisieren, was könnten denn potenzielle Folgen davon sein? Also sich nicht dadurch irgendwie Angst machen zu lassen, aber sich einfach bewusst zu werden, was kann potenziell passieren. Und mich persönlich hat das gestärkt, weil man sich dann einfach sicherer fühlt. Aber ich glaube, ein zentraler Punkt neben so Strukturen wie SciComm Support ist eben auch die Debatte darum und die Solidarität im eigenen Forschungsumfeld. Also dieses Gefühl zu haben, man wird ernst genommen. Und deswegen ist die Frage, glaube ich, auch so gut konkret nach jungen Forschenden, dass diese Unterstützungsformate natürlich für jeden geschaffen sind und das auch auf einer institutionellen Ebene. Wir haben vorhin ein Positivbeispiel gehört, auch von Unileitung beispielsweise, dass ernst genommen wird, unabhängig davon, ob jetzt ein Professor angefeindet wird oder ob es die junge Doktorandin ist. Von daher wäre mein Fazit nicht, sich zurückzuziehen, wenn man will, dass weiterhin Wissenschaft nicht isoliert im Kämmerlein forscht und die Ergebnisse nicht für die Gesellschaft genutzt werden können, sondern eher zu sagen, wir müssen die Strukturen schaffen, dass Wissenschaft oder Wissenschaftstransfer möglich ist. Und dazu zählt eben auch Kommunikation.
Hilfe gegen Hass und Anfeindung, was SciComm Support leisten kann. Vielen Dank an meine Gäste Theresa Völker und Matthias Feges. Und ganz am Ende von Viada wundert sich, stelle ich meinen Gästen immer noch eine Frage, eigentlich immer dieselbe Frage. Und ich bin immer gespannt auf die Antworten. Wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, Frau Völker, welcher wäre das? Welcher wäre Ihr Wunsch?
Die strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, um WissenschaftlerInnen, die von Wissenschaftsfeindlichkeit bedroht sind, zu unterstützen und das Thema ernst zu nehmen.
Wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte oder an die Wissenschaftspolitik, Matthias Feges, was wäre das bei Ihnen?
Ja, ich würde mir wünschen, alles, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, um das Wissenschaftssystem und damit auch die Demokratie resilienter gegen Angriffe zu machen und in dem Zusammenhang eben auch den SciComm-Support zu stärken.
Theresa Völker, Matthias Feges, ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Ihnen hat das Format gefallen. Sagen Sie es mir gerne in der Kommentarspalte, im Blog und anderswo, wo Sie diesen Podcast finden. Auch wenn Sie Ideen haben, Anregungen für GesprächspartnerInnen, für Themen. Und bis Sie das tun, bis wir uns wiederhören, sage ich, machen Sie es gut. Auf Wiederhören bei Viada wundert sich.